1. Korinther 1, 18 bis 25. Der Flo wirft es, glaube ich, an. Und ich lese es in einer anderen Übersetzung, was sehr hilfreich sein wird. Nicht. genau, ich mag nur die neue Genfer. Meistens. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Und wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit der Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Und deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir aber verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist die Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Ich will am Anfang kurz sagen, dass ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber ich bin Christ und ich bin es schon seit langer Zeit, bin auch so erzogen worden und das macht meine Perspektive auf den Text hier einseitig, weil alles, was ich sage, ist davon geprägt und das stimmt natürlich für alles andere, was ich sonst so daher schmarr, aber bei dem Text ist es relativ relevant, weil ich dadurch aus dieser einen Perspektive halt spreche. Aber ich versuche euch ein bisschen mit hineinzunehmen in das, was Paulus sagt, nämlich, dass wir aus rein menschlicher Sicht Gott nicht greifbar machen können und dass wir geeint sein sollen unter der Botschaft vom Kreuz, auch dann, wenn unsere Meinungen bei manchen alltäglichen, bei manchen theologischen oder Glaubensfragen manchmal auseinandergehen mögen oder wie es in Korinth zu dem Zeitpunkt war, wenn wir den einen Prediger cooler finden als den anderen. Aber am Anfang kurz eine Textfeinheit. Wir lesen nämlich gleich am Anfang, in den Augen derer, die verloren gehen, und wir lesen, für uns, die wir gerettet werden. Und das klingt beides ziemlich final, ist aber eigentlich hier als Prozess formuliert. Das heißt, die einen sind jetzt nicht schon endgültig verloren, sondern sind gerade dabei, sich zu verirren. Und kurze fragwürdige Formulierung, wir sind noch nicht fertig gerettet, sondern noch dabei, errettet zu werden. Vielleicht ein bisschen besser ausgedrückt, auch dem, was ich glaube, wir sind errettet, aber halt noch auf unserem Lauf zu Gott und mit Gott, bei dem wir von ihm und von anderen auf dem Weg lernen dürfen und uns weiterentwickeln sollen, bei dem wir neue Facetten von Gott entdecken und dadurch wachsen und dadurch unser Glaube sich ändern darf und unsere Beziehung zu Gott ändern darf. Und das Endergebnis, wenn man so will, ist dann irgendwann mal, wie wir vorhin gesungen haben, die Sicherheit bei Gott, geheilt sein von aller Sünde, von Krankheit, von Leid. Aber nicht nur dann dieses Entfernen von dem Negativen, sondern Gott gibt auch Positives dazu. Gesundheit, Glück, Heiligkeit und vielleicht irgendwie am wenigsten zu greifen, aber am schönsten die Gemeinschaft dann mit ihm. Vielleicht würden wir dann Himmel dazu sagen. Die Botschaft vom Kreuz ist denen, die gerettet werden, der Inbegriff von Gottes Kraft. Daraus entsteht überhaupt der christliche Glauben. Aus der Hoffnung, dass Gott Jesus am Kreuz seiner Heiligkeit wegen zwar verlässt, aber nicht alleine lässt und damit auch uns Menschen dann in unserer Furcht oder Unsicherheit nicht. Wir glauben dann und vertrauen dem allmächtigen Gott, der alles regiert, und der alles erschaffen hat, aber wir glauben auch an den Schwachen, der am Kreuz hing. Und Paulus ist Teil von zwei Bevölkerungsgruppen. Er ist griechischer Jude und deswegen erlaubt er sich hier ganz schön auszuteilen. Ein bisschen mehr, als ich es jetzt in meiner Predigt verpackt habe. Aber er verwendet ein Zitat aus Jesaja: Die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Und es wurde von den Juden, soweit ich recherchiert habe, damals auf die Zeit der Zerstörung des Tempels bezogen. Also eine Zeit, die für die Juden eine sehr schlimme Zeit war, wo die Weisheit die Weisen Israels damals verlassen hat. Und sie haben dann gesagt, es war ein schwerwiegendes Resultat. Oder es war ein schwerwiegendes Resultat. Der Tempel wurde dann zerstört. Also es ist keine glimpfliche Beleidigung, die er auspackt, der Paulus da. Er versucht, die Leute in Korinth echt richtig zu ermahnen. Aber die Aufteilung in Juden und Griechen ist vielleicht heutzutage ein bisschen fremd. Ich denke, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Er teilt eigentlich auf in Juden und Heiden und meint damit alle. Das heißt, es ist eigentlich ein Seitenhieb gegen die ganze Welt. Er mahnt einfach alle, die es gibt, alle Menschen, wie er das an anderen Stellen auch tut. Also fragt er eigentlich, was haben denn die Weisen der Welt insgesamt, die Philosophen, die Denker, was haben die denn getan, um die Menschheit zu retten? Und er sagt, alle denken und alle sinnieren, aber niemand kommt eigentlich zum Ergebnis. Und alles, was in der Zeit von dem Alten Testament, wo er dieses Zitat rausholt, passiert ist, alles, was andere Völker der Zeit auch geforscht und gedacht und religiös versucht haben, nichts hat dem entsprochen, was letztendlich nötig war. Alles war Torheit, wie es in Luther auch steht. Und auch alle Versuche, die das Volk Israel unternommen hat, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen, nichts hat das Volk wirklich zu Gott geführt. Also hat Gott irgendwann mal komplett und richtig und vollständig eingegriffen mit einer unsinnigen Botschaft. Und die war zu Zeiten des Neuen Testaments, wo Paulus das schreibt, unsinnig und ist heute immer noch unsinnig. Für die das schon so oft gehört haben, ist es vielleicht gar nicht mehr so, einfach weil es so bekannt ist. Aber wenn man versucht, mal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was da eigentlich steht in der Bibel, der allmächtige, allwissende, allumfassende Gott gibt sich in Form seines Sohnes hin, der Mensch wird, der dann von dem Volk, das er retten will, ignoriert und oder ausgestoßen wird und dann wird er hingerichtet. Dann ist er 3 Tage tot, dann kommt er zurück aus dem Reich des Toten und das Endergebnis ist, dass plötzlich alle Menschen, Juden wie Heiden, direkt zu Gott kommen dürfen, wenn wir das wollen. Sogar die, die ihn eigentlich gerade gekreuzigt haben. Es ist schon eine abstruse Geschichte. Und deswegen, glaube ich, überlegen Menschen damals wie heute halt doch, ob es nicht noch eine andere Möglichkeit gibt. Eine, die vielleicht greifbarer ist, eine, die ich mir selber irgendwie erdenken kann, damit ich logische Schlüsse ziehen kann. Und deshalb denken wir und diskutieren wir, aber irgendwie kommen wir dann doch nicht der Wahrheit nahe, nämlich, dass Gottes Sohn halt doch für uns sterben muss. Und es ist aber trotzdem hart, weil ein toter Gott ist etwas, das sich irgendwie keiner wünscht. Ein toter Gott hat kein Erfolg, ein toter Gott hat nichts erreicht, zumindest menschlich gesehen. Und für die Juden ist es gleich doppelt schwer, denn sie haben damals einen Messias erwartet, voller menschlicher Herrlichkeit. Einen König, vielleicht einen General, der gegen die Römer in den Krieg zieht. Und sie haben die Tora so ausgelegt, dass einer kommt, der ein ewiges Reich aufbaut. Und damit haben sie ja sogar recht, aber sie haben sich das nach menschlichem Maßstab vorgestellt. Und vermutlich haben sie dann echt einen erwartet, der mit Gebrüll und Geschrei kommt und sie dann unanfechtbar das tun lässt, was sie sich halt vorgestellt haben. Ziemlich sicher haben sie nicht unbedingt einen erwartet, den sie nach 33 Jahren selber ans Kreuz hängen. Und ich glaube, das würden wir heute auch nicht. Für die Juden war die Kreuz eine Hinrichtung voller Scham und voller Schrecken. In 5. Mose steht sogar noch, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Also wie kann Jesus da der Messias sein? Und für die Griechen war das Kreuz der Tod von einem Mörder oder von einem Ehrlosen. Also nur die Schlimmsten wurden so ermordet oder so gefoltert. Also wie soll das dann noch einer sein, der überhaupt jemand retten kann? Und deshalb bleibt auch aktuell, was Paulus schreibt. Die einen wollen Wunder sehen, die anderen fordern rationale Argumente. Und ich glaube, heutzutage denken Menschen oft immer noch, wenn es ihnen nicht ganz egal ist, was vielleicht schlimmer ist. Aber vielleicht denken sie, das, was in der Bibel steht, ist ja schon ziemlich eigenartig. Deshalb halte ich mich lieber an das, was ich sehen und was ich greifen kann, was ich mir selber erdenken kann, sodass ich das Gefühl habe, mir selbst geholfen zu haben. Damit geht es mir doch im Endeffekt besser. Das kann ich besser nachvollziehen. Und wenn nicht, dann brauche ich doch ein Zeichen. Und das haben die Menschen damals auch erwartet. Bist du wirklich Gott, so steige doch vom Kreuz herab und helf dir selbst. Und heutzutage, denen, die von Umsetzbarkeit her denken, von Berechenbarkeit, denen ist der Glaube irgendwie ein Ärgernis. Gottes Stärke wird groß in seiner Schwäche. Macht es irgendwie Sinn? Und die von der Wissenschaft herkommen, aus der Beweisbarkeit, denen ist der Glaube halt eine Torheit, eine Dummheit. Wie macht es Sinn, dass unser Leben aus Jesu Tod entsteht? Wie soll ich darin Gott erkennen können, ihn finden können? Und selbst wenn es irgendwie wahr wäre in irgendeinem Paralleluniversum, dann ist trotzdem alles nur eine Aneinanderkettung von Leid. Daran will ich nicht glauben, habe ich selber schon öfters gehört in Gesprächen. Und dann kommt noch dazu, dass wir Christen als unser Symbol jetzt ein Kreuz haben. Ein Folterinstrument. Ein Symbol der Brutalität und des Scheiterns und der Schwäche. Aber auch da, inzwischen haben wir es so oft und an so vielen Stellen gesehen, dass es sinnentleert ist für viele. Und zurzeit ist auch wieder modern, dass man Ketten oder Armkettchen trägt, an denen das Kreuz hängt. Aber das hat keine Bedeutung meistens. Ich erwische mich immer dabei, dass ich dann Leute sehe, die es tragen. Dann denke ich, oh, ein Kreuz, cool. Und dann merke ich, okay, nee, wahrscheinlich ist es nur Schmuck. Das hat keine Bedeutung, keine Tragkraft. Das ist schön. Also eigentlich nicht das, was ein Folterinstrument ist. Primär zumindest. Wahrscheinlich wäre mehr Bedeutung dahinter, wenn die Leute sich einen kleinen vergoldeten elektrischen Stuhl umhängen würden oder eine Guillotine oder so. Aber für uns hat der Tod Jesu ja Bedeutung und für Paulus auch und damit auch das Kreuz. Und mehr Bedeutung auch als alles Reden und alle Analysen seiner Zeit. Jesu Tod ist das Fundament von unserer Hoffnung als Christen. Gottes Kraft rettet uns und schenkt Hoffnung, weil wir eben wissen, dass sie durch größte Not und durch schwere Last und durch allumfassende Dunkelheit gegangen ist und am Ende aber gesiegt hat. Paulus sagt, es ist simpel. Keine große Rhetorik, keine Philosophie, sagt er zumindest selbst. Er sagt einfach, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und jetzt dürfen wir zu Gott kommen. Das heißt, der christliche Glaube besteht gar nicht unbedingt primär darin, intellektuelle Schwierigkeiten zu lösen, sondern darin, das Herz, das Vergebung braucht, zu erquicken. Und damit tue ich mich selber oft schwer, weil ich würde gern viele Sachen erklären können. Aber die Predigt vom gekreuzigten Jesus braucht eigentlich keine Beweise, sondern Liebe. Und es geht um Vertrauen und nicht unbedingt um Wissen von und über Gott und nicht mal unbedingt um die leibhaftige Erfahrung seiner Stärke. So schön es auch ist, wenn wir es erleben dürfen. Aber Gottes vermeintliche Schwäche am Kreuz stellt alle menschliche Stärke in den Schatten, schreibt er. Das heißt, der Moment am Kreuz ist ein Symbol für die Macht Gottes und nicht für seine Ohnmacht. Und es ändert auch die Bedeutung, die das Kreuz für uns natürlich hat. Dietrich Bonhoeffer hat darüber mal geschrieben, der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der uns verlässt. Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott wird ohnmächtig und schwach und nur so ist er bei uns. Und darin besteht auch zwischen all unseren Unterschieden der gemeinsame Nenner. Und darauf versucht Paulus auch da, am Schluss herauszukommen. Das heißt, egal wo wir herkommen, ob wir vorher Juden waren oder Griechen waren, ob wir als Christen jetzt heutzutage aufgewachsen sind oder dazukamen oder ob wir in manchen Sachen noch unsicher sind, das, was uns einen soll, ist die Sicht auf und den Glauben an Jesus Christus, der uns errettet hat. Der die Reise mit und zu Gott anstößt, sozusagen. Der das möglich macht. Und in Vers 24 verwendet Paulus nochmal die Worte Kraft und Weisheit für Juden und Nichtjuden. Und ich finde das cool, weil das heißt, dass die Wundermacht, die die Juden verlangt haben, und auch die Klugheit, die die Griechen verlangt haben, beide gebündelt sind in Jesus. Er füllt eben doch aus, was sie verlangt haben. Er hat die Wunder getan. Und er hat sogar gewissermaßen die rationalen Argumente. Irgendwie. Und vielleicht schaffen wir es da auch, die Weisheit Gottes zu sehen, inmitten all dem, was wir vielleicht selbst noch unverständlich oder komisch finden, wo wir uns vielleicht auch streiten an Themen, wo wir uns aufhängen, wo wir irgendwie sagen, ich glaube das eine und du glaubst das andere. Aber insgesamt glauben wir daran, dass Gottes Weisheit unsere Geschichte zu einem guten Ende führt und dass Jesus Christus dafür gestorben ist. Und Gott schafft es, die Sünde vom Sünder zu trennen am Kreuz. Er schafft es, gnädig und gerecht gleichzeitig zu sein. Und wenn man da drüber nachdenkt, so viel ich jetzt von Nichtdenken geredet habe, es ist irgendwie nicht so einfach, Sünde vom Sünder zu trennen. Es ist nicht einfach, gnädig und gerecht zu sein. Wenn man unser Justizsystem anschaut, ist es quasi unmöglich, gnädig und gerecht gleichzeitig für dieselbe Person zu sein. Aber Gott kriegt es hin. Und vielleicht hört da dann aber wirklich ein bisschen so dieses Kognitive auf. Vielleicht fängt Glauben dann wirklich da irgendwie an, wo Denken an seine Grenzen kommt. Und vielleicht ist auch das, was so schwierig ist, damals für die Gemeinde in Korinth und heute auch für die Menschen. Denn im Kreuz vereinen sich so viele Gegensätze, die wahrscheinlich immer schwer verständlich bleiben. Denn einerseits hat man die Liebe Gottes und auf der anderen Seite die Gewalt der Menschen. Wie gesagt, das Ja zum Sünder, das Nein zur Sünde. Der Himmel und die Erde. Die Einsamkeit Jesu am Kreuz, die Gemeinschaft seiner Nachfolger in der Trauer, die Hoffnungslosigkeit von dem Tod, die Hoffnung von der Wiederauferstehung, die wir jetzt haben, die die Jünger und die Nachfolger Christi damals noch nicht verstanden, noch nicht begriffen haben. Und auch im Leben von Jesus ist er der Retter, aber er stülpt es nicht über, er versucht es nicht zu verkaufen, so wie wir uns vielleicht einen Messias vorstellen würden, wie sie es damals auch vorgestellt haben. Er versucht nicht, andere mundtot zu machen. Er versucht nicht, erhebliche mündliche Überzeugungsarbeit zu leisten. Seine Botschaft ist, komm und schau es dir an. Was denkst du, der ich bin? Und dann dürfen wir entscheiden. Und die Botschaft vom Kreuz ist dann irgendwie schon am Anfang gnädig. Und wir, die wir uns entschieden haben, die wir glauben schon, wir glauben jetzt und vertrauen dem Gott, der uns Menschen liebt und deshalb gestorben ist, der Mensch geworden ist, obwohl er hätte es nicht machen müssen, der sich erniedrigt hat, weil er mit uns Gemeinschaft haben wollte und uns das ermöglichen wollte und er gesehen hat, dass wir es von uns aus nicht schaffen. Er verwendet uns immer noch, um seinen Plan zu verwirklichen. Und irgendwie glauben wir dann an einen Gott, der auf krummen Linien gerade schreibt. Und in den Momenten, in denen dann deine Weisheit und meine vielleicht auseinandergehen, in denen wir uns streiten über irgendwas, egal ob das jetzt ein Glaubensthema ist oder nicht, wenn es Zwist gibt, wenn es Reibung gibt, wenn es Missverständnisse gibt, in den ganzen Momenten und auch in allen anderen dürfen wir dann halt zu Gott schauen, der durch das Kreuz hindurch und über unseren Verstand hinweg Frieden schaffen kann. Und ich glaube, das ist zwar ein kleiner, aber irgendwie auch ein großer Teil von der Botschaft vom Kreuz. Genau. Ich bete noch kurz. Danke, Vater im Himmel, dass du gnädig bist und dass du mit uns arbeitest, auch wenn wir uns selber unsicher sind, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir das Gefühl vielleicht haben, wir rudern irgendwie manchmal nur vor uns hin. Danke, dass du trotzdem das nutzt, dass du schaffst, auf unseren krummen Linien trotzdem gerade zu schreiben und dass es dir Freude irgendwie auch macht. Danke, dass wir einfach zu dir kommen dürfen und ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du mit in die kommende Woche gehst. Amen.